Ja, guten Morgen, das stimmt. 20 Jahre bei Bayern und Bayreuth prägt dann eben doch. Aber die wichtigsten Schritte im Leben habe ich tatsächlich hier in Darmstadt gemacht. Ja? Denn ich habe hier in Darmstadt geheiratet und meine Frau kennengelernt. Also wenn das nicht wichtiger ist als 20 Jahre Bayern. Hä? Genau. Ich darf mich heute einklinken in eine Predigtreihe, die euch schon seit Wochen beschäftigt. We are family. Heißt das. Und heute habe ich den Auftrag bekommen, über die Future Family zu sprechen. Also das ist quasi die Gemeinde der Zukunft oder die Familie der Zukunft. Denn mit Familie ist ja die Gemeinde gemeint. Wir sind Familie. Und wie wird die in 5 Jahren aussehen, wenn das so weitergeht und viele Freunde aus Iran kommen und aus Syrien und aus anderen Ländern? Wie wird dann diese Gemeinde aussehen? Wo wirst du in 5 Jahren sein? Wohnst du dann überhaupt noch hier in Darmstadt? Heutzutage sind wir ja in einer Zeit, die nicht nur von Migration gekennzeichnet ist, sondern auch von Fluktuation. Ganz viele Menschen bleiben nur für gewisse Zeit in einer Stadt und dann geht es wieder weiter in die nächste. Und so zerreißen wir Familien und der eine wohnt hier, der andere wohnt dort und irgendwie vereinzelt sich alles. Migration, Fluktuation, Sozialisation, jeder kommt auch aus unterschiedlichen Herkünften und wie kriegen wir das alles zusammen und kann daraus eine Gemeinde bilden, ja? Das sind schon große Fragen. Wie wird also die Gemeinde, Familie der Zukunft aussehen? Nun, mein Traum, den ich mit meiner Gemeinde träume und der durchaus auch euer Traum sein könnte, ist der. Ich träume davon, dass Gemeinde und Gottesdienst am Sonntagvormittag der schönste und großartigste Tag in der Woche wird. Sodass jeder, der zur Gemeinde gehört oder jeder, der von der Gemeinde hört, sagt, Mensch, wie gut, morgen ist wieder Sonntag, da kann ich in meine Familie gehen, da sind Leute, die mich annehmen, da sind Leute, die mich wertschätzen, da sind Menschen, die auf mich gewartet haben, da fühle ich mich zu Hause, da kann ich mich zurücklehnen, hier werde ich getröstet, hier werde ich aufgefangen, hier werde ich wahrgenommen. Es ist einfach so schön, in der Gemeinde zu sein, das ist meine wirkliche Familie. Ist doch toll, oder? So eine Vorstellung zu haben, das ist eigentlich schon von Gott her. Gemeinde. Es ist sie schon, von Gott so gesetzt und es muss es doch noch werden. Also Future Family bedeutet immer mehr zu dem zu werden, was wir eigentlich schon sind von Gott her, nämlich eine Familie Gottes. So sind wir nun nicht mehr Fremdlinge und Zaungäste, sondern Hausgenossen und Mitbürger der Heiligen. Epheser 2, Vers 19. Was ist die Gemeinde der Zukunft? Ich gehöre dazu, ich bin in der Familie Gottes angekommen und ich fühle mich wohl. Und es ist der schönste Tag in der Woche, wenn ich mit meiner Familie zusammenkommen kann. Ich habe heute Morgen keine Rezepte mitgebracht, wie das gehen kann. Da ist eure eigene Gemeindeleitung schon kräftig dabei. Und wer das von außen so ein bisschen beobachtet und betrachtet, der muss einfach feststellen, ihr seid da richtig stark dabei und ihr bringt das Ding nach vorne. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man eure Homepage besucht, dann findet man sofort auf der ersten Seite Willkommen zu Hause. Und da ist ja schon quasi dieser Gedanke mit drin, Gemeinde ist Familie, Gemeinde ist Heimat für Menschen. 2 Dinge, die ich heute Morgen betonen möchte, die unbedingt dazugehören und die ganz allgemein natürlich gehalten sind und die ihr dann auch nochmal weiter runterbrechen müsst ins Leben, sind die Gedanken, die uns der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 1 und 2 mit auf den Weg gibt. Und das soll unsere Leitplanke sein für den heutigen Predigtteil. Da heißt es, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. In den kurzen Vers hier, oder in den beiden kurzen Versen, werden 2 Stoßrichtungen deutlich gemacht. Auf der einen Seite muss die Gemeindefamilie tiefer werden. Wir brauchen eine Kultur der Ehre, wenn ich das mal so nennen darf. Eine Kultur der Wertschätzung, wo wir miteinander eine tiefere Beziehungsebene reinkommen. Und zwar die schon da sind. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Das ist auf die bezogen, die schon da sind. Aber damit erschöpft sich Gemeindefamilie natürlich nicht. Denn unsere Gemeindefamilie ist eine wachsende Familie. Es ist eine Familie, die immer wieder neue Leute aufnimmt, integriert und ihnen auch Anschlussmöglichkeiten schenkt. Deswegen kommt gleich der zweite Gedanke, der zweite Vers. Wir brauchen nicht nur eine Kultur der Ehre, wo wir miteinander in Liebe und Wertschätzung umgehen, sondern auch eine Willkommenskultur. Beherbergt gerne Gäste, seid gastfreundlich, denn dadurch habt ihr sogar schon Engel beherbergt. Diese beiden Gedanken sind definitiv grundlegend, wenn wir darüber nachdenken, wie kann denn die Gemeinde in der Zukunft aussehen. Die muss tiefer werden in der Beziehungskraft der Gemeinde, die schon da ist, und sie muss weiter werden, indem sie noch viele Menschen mit reinnimmt. Und diesen beiden Gedanken möchte ich gerne mal folgen. Das erste also, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Ja, woran soll die Welt denn überhaupt erkennen, dass wir Kirche sind? Was ist das wichtigste Erkennungszeichen der Kirche? Ja, der rechte Glaube, oder? Könnte man ja meinen. Tatsächlich geht es ja auch nicht ohne den rechten Glauben. Aber Jesus sagt, das Erkennungszeichen ist nicht der Glaube, sondern die Liebe untereinander. Diese Welt ist nicht so sehr an Glaubenssystemen interessiert, sondern an Glaubenspraxis, dass Menschen das, was sie glauben, auch umsetzen, dass es spürbar, sichtbar und fühlbar wird. Es muss verlebendigt werden. Was nützt denn der schönste Glaube? Wir haben es hier auch von unseren iranischen Freunden gehört. Da war auch Glaube, da war auch Religion, ist alles super. Aber wenn das nicht in unserem Leben etwas auslöst und unser Leben verändert, dann ist es auch nicht relevant. Deswegen sagt Jesus, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Also das Wichtigste, was wir haben in der Gemeinde, sind unsere Beziehungen untereinander. Und deswegen müssen wir an den Beziehungen ganz besonders arbeiten und sie vertiefen und eine größere Herzlichkeit und Liebe miteinander entwickeln. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Gedanke. Die Betriebstemperatur muss steigen. Man ist schon warm genug hier, ihr habt eine Fußbodenheizung, das ist toll, da kann man sich richtig wohlfühlen. Aber ich meine natürlich eine andere Betriebstemperatur, das Untereinander, das Miteinander. Daran zu arbeiten, das ist Future Family. Da stärker zu werden, herzlicher zu werden, verständnisvoller zu werden, liebevoller zu werden. Wie geht denn sowas? Ein Gemeindeberater namens Christian Schwarz, der ein oder andere mag ihn kennen, wird viel eingeladen und versucht, Gemeinden zu helfen, sich weiterzuentwickeln und relevanter zu werden. Und er war mal in einer Gemeinde und hat dort einige Rezepte mit der Gemeindeleitung und mit den Leuten, die da waren, durchgesprochen. Wie können wir noch effektiver werden? Wie können wir die Botschaft von Christus noch besser vermitteln? Und haben einiges zusammengetragen. Und am Ende des Tages kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, Herr Schwarz, ich bezweifle nicht, dass Sie in allem Recht haben, was Sie uns heute Morgen beigebracht haben. Aber irgendwie ist dieser Tag ganz merkwürdig an mir vorübergegangen. Als wenn es mich überhaupt nicht betrifft. Ja, wieso? Und dann fängt sie an zu erzählen, ja, ich bin inmitten einer wachsenden und pulsierenden Gemeinde und fühle mich wie der einsamste Mensch. Mein Hauskreis ist zerbrochen und damit habe ich auch einige Freunde in der Gemeinde verloren. Und fühle mich jetzt nicht mehr besonders wohl hier. Mein Mann hat mich verlassen und sitzen lassen. Ich bin alleine zu Hause. Irgendwie habe ich ganz andere Probleme, als jetzt irgendwelche Strategien und Strukturen und so weiter durchzudeklinieren. Ich suche einen Ort, wo ich ankommen kann. Das hat ihn sehr betroffen gemacht und in der Nacht konnte er nicht schlafen. Er wälzte sich hin und her von einer Seite auf die andere und dann kam er zu dem Entschluss, ich pfeife auf alle Gemeindewachstumsstrategien, wenn sie nicht einen Ort hervorbringen, der dieser armen, einsamen Frau ein echtes Zuhause bieten kann. Und darum geht es bei allen Wachstumsstrategien, bei allem, was wir tun, um die Gemeinde schöner, effektiver, liebevoller zu machen. Es geht immer um dieses eine einzige Ziel, oder? Einen Ort zu schaffen, wo Menschen zu Hause ankommen. Einen Ort zu schaffen, wo Menschen sagen, hier bin ich willkommen und hier komme ich zur Ruhe. Das muss das Ziel sein, jegliche Arbeit in der Gemeinde. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Es geht nicht um Vermehrungstechniken, sondern es geht darum, das Wesen der Gemeinde nach außen auch auszuleben. Denn das Wesen der Gemeinde ist, wir sind eine Gemeinschaft der Liebenden. Weil Gott die Liebe ist und wir an der Liebe erkannt werden. Dieser besagte Christian Schwarz war dann in einer anderen Gemeinde und hat über einen Satz referiert, nämlich die Entwicklungsmöglichkeiten der Liebe. Wie können wir die Agape-Liebe Gottes noch stärker in die Welt hineintragen? Und er erzählt natürlich, wie so ein Gemeindeberater das macht, sehr strukturiert und hat einige Punkte. Erstens, zweitens, drittens, viertens und wieder taucht eine Frau auf. Ich weiß nicht, warum es immer die Frauen sind, aber bei ihm war es eben so. Eine Frau kommt zu ihm und sagt, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit ihrem strukturierten Vorgehen, wie man die Liebe vermehren kann hier. Und hält ihm ein Buch vom Büchertisch hin, einen wunderschönen Sonnenuntergang da drauf als Bild, sieht super aus und der Satz darüber heißt, Liebe heißt, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Das ist es, sagt sie. Und der Christian Schwarz sagt, okay, das ist ein super Satz, den schreiben wir gleich mal an die Flipchart. Liebe heißt, den anderen mit den Augen Jesu zu sehen. Lasst uns mal 10 Umsetzungsmöglichkeiten erarbeiten, wie das denn praktisch werden kann. Nein, bitte nicht, sagt die Frau. Genau das mag ich ja nicht. Es ist so unromantisch und unpoetisch. Und so technisch, damit komme ich nicht klar. Nun, gibt es nicht mehr in der Gemeinde als ein Schauer über den Rücken und ansonsten gehen wir dann alle wieder schön getrennt nach Hause? Wenn Liebe nicht irgendwie praktisch wird, an irgendwas messbar wird, wenn es sich nicht entwickelt, dann ist es nur ein Bild. Mit einem Sonnenuntergang alleine kann ich nicht leben. Das ist ja bloß ein Bild. Das muss ja auch praktisch werden. Wir haben in meiner Gemeinde in Düsseldorf oder sind dabei, diese Kultur der Ehre, über die ich gesprochen habe, zu entwickeln in Anlehnung an Römer Kapitel 12, Vers 10. Da heißt es, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer kommt mit dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Daher leiten wir diesen Begriff ab, Kultur der Ehre. Was heißt das konkret? 3 Gedanken dazu, wie man das entwickeln kann und wie man sich dort weiter bewegen kann. Das erste ist Rücksicht nehmen. Das zweite ist Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und das dritte ist respektvoll miteinander leben. Das sind nur 3 Gedanken, es gibt noch viel mehr. Rücksicht aufeinander nehmen. In einer Gemeinde der Zukunft, die vielfältiger wird, die bunter wird, in der die Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, da brauchen wir ganz viel Rücksicht aufeinander. Ist das nicht wahr? Ich habe das mal gelernt, als ich als junger Pastor nach Bayreuth kam. Da hatten wir natürlich auch ältere Geschwister. Das war meine erste Stelle, ich war gerade 30. Und wir hatten eine alte Schwester dort, die Tante Martha. Die war schon 92 und lebte noch eine Weile lang erst zu Hause. Und dann hat sie eine Infektion bekommen, kam ins Krankenhaus und vom Krankenhaus gleich ins Altersheim. So, da besuchte sie also regelmäßig im Altersheim und so wie man als junger Mensch halt eben ins Altersheim geht, ja, man geht da hin und denkt sich nicht viel dabei, bringt vielleicht ein paar Pralinen mit und so, ne? Und eines Tages komme ich so in Jeans und ein Sweatshirt, so ganz locker mit Turnschuhen zu ihr in ihr Zimmer rein und sage, hallo Martha, guten Tag. Dann guckt sie mich von oben bis unten an und sagt, ne. So sieht aber kein Pastor aus. Wieso? Ist doch alles in Ordnung? Wir haben doch hier, hast du Geburtstag heute? Oder? Nee, so sieht ein Pastor nicht aus. Sie fühlte sich da gar nicht wohl dabei. Dann habe ich zu Hause gedacht, soll ich mich jetzt nur so anziehen, weil sie das gerade möchte? Aber naja, ich gehe auch nicht jeden Tag hin. Eigentlich kann ich ihr doch eine Freude machen und ein bisschen Rücksicht nehmen auf sie. Ich kann mich doch ein bisschen schicker anziehen. Ein Jackett drüber ziehen, ich muss ja keine Krawatte tragen, aber eine andere Hose. So, warum nicht? Ist doch nicht schwer, kann ich doch machen. Habe ich also beim nächsten Besuch mich ein bisschen besser angezogen. Ich komme rein, ja, da hat sie gestrahlt. Danke, komm Bernhard, wir gehen mal runter in den Garten. Ne? Dann sind wir dann runtergegangen in den Garten, hat sie sich so eingehakt, dann gingen wir da so durch den Garten da durch, da saßen die alten Leute. Sie sagte, schaut mal, das ist mein Pastor hier. Schaut mal, das ist mein Pastor hier. Das war die stolz, ja, so ein junger, hübscher Kerl, ne? Ist auch schon lange her. Und an der Begebenheit habe ich gemerkt, eigentlich ist es so einfach, einem anderen eine Freude zu machen. Ich muss mich nicht verbiegen, ich laufe nicht jeden Tag so rum, aber einmal im Monat, hallo. Ja. Und wenn wir das lernen, aufeinander einzugehen und nicht zu mauern, zu sagen, wieso, ich lasse mir nicht vorschreiben und so. Ne? Wenn wir ein bisschen sensibler werden, taktvoller werden, dann kann ganz viel Positives entstehen. Und das ist eine Sache, die man lernen kann. Die fällt nicht vom Himmel. Ich musste mir auch einen Ruck geben. Und deswegen spreche ich ja darüber. Ich spreche ja nicht darüber, dass wir irgendwie sein sollen und es nicht zu uns passt. Wir können das werden. Man kann tatsächlich liebevoller werden. Könnt ihr das glauben? Gott sei Dank, ja. Also, taktvoll, rücksichtsvoll miteinander umgehen. Das Nächste ist, wir müssen lernen, noch viel mehr auch Wertschätzung auszudrücken füreinander. Also, wer 20 Jahre in Bayern gelebt hat, wird definitiv nach einiger Zeit das Gleiche erkennen, wie ich es erkannt habe, nach einem halben Jahr. Mit dem Loben haben die es ja nicht so. Ich war dann immer irritiert, wenn ich irgendwas gemacht hatte. Die Predigt war dann fertig, ne, und gehe nach Hause. Und dann am Ende sagt mir noch einer aus der Gemeinde: Pastor, die Predigt passt schon. Ne? Passt schon. Ja, was heißt das jetzt? Ist das jetzt gut oder geht gerade eben noch oder so? Mach's besser? Keine Ahnung. Und ich musste lange darüber nachdenken, was die eigentlich meinen. Ja? Und eigentlich war das ein Lob. Ja? Passt schon, war schon so ziemlich das Höchste der Gefühle. Ne? Und ich fand das nicht ausreichend. Ich habe gesagt, liebe Oberfranken, ich liebe euch und ihr dürft auch Oberfranken bleiben, aber ihr solltet christliche Oberfranken werden. Ja? Und ihr solltet die Liebe von Jesus noch ein bisschen mehr auch mit Worten zum Ausdruck bringen. Wir üben das jetzt mal. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir ein Jahr lang mal ein Projekt. Alle die Leute, die Geburtstag haben, die dürfen nach vorne kommen und einer von den Freunden von diesen Geburtstagskindern kommt zu ihm nach vorne und hält eine Laudatio, so wie ich das jetzt über den Carlo machen werde. Ich habe extra gebeten, in die erste Reihe zu treten. Komm mal, Carlo, du bist mein Schwager. Man muss das ja schon auch praktisch machen. Ich kann ja über viel reden. Komm mal, hier ist der Carlo. Stellt euch mal vor, der hätte jetzt heute Geburtstag, ja? Und ich hätte die Gelegenheit, eine Minute etwas Positives über ihn zu sagen.
Wird dir schwerfallen, ne?
Ich habe ja auch schließlich 3 Tage darüber nachgedacht, was ich in einer Minute dann zum Ausdruck bringen kann. Aber ich würde das dann so sagen. Lieber Carlo, ich bin so stolz darauf, dein Schwager zu sein. Ich kenne dich schon sehr, sehr lange und eins habe ich an dir schätzen gelernt. Du bist jemand, der sich wirklich für andere einsetzt. Auf dich kann man sich verlassen. Wenn ich ein Problem habe, ich weiß genau, bei Carlo kann ich landen, da kann ich anrufen. Der hat richtig viel zu tun, der Mann. Aber du hast Zeit. Und du hörst zu, du bist ein Familienmensch. Und ich komme aus einer Familie, die das nicht so gelebt hat. Ich habe viel gelernt von dir und ich bin dir sehr dankbar für das, was du auch meinem Leben dadurch geschenkt hast. Ich finde es großartig, wie du versuchst, in der Gemeinde deinen Platz einzunehmen und einfach Menschen zu beschenken, deiner Freundlichkeit, dein italienischer Charme, deine Lebensfreude, mit dir eine Pizza zu essen und Wein zu trinken.
Das ist
wunderbar. Und dafür kannst du zwar nichts, aber es gehört auch zu dir. Du hast die beste Schwester der Welt. Vielen Dank. Ja. Und das kam alles von Herzen und war ernst gemeint. Ja. Warum machen wir das eigentlich nicht öfters? Und nur einmal im Jahr zum Geburtstag. Eine andere Sprache entwickeln. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, habe ich mir gedacht, ist gut. Wir haben die Leute umarmt bei der Begrüßung, sich angelächelt. Es war schon eine relativ hohe Betriebstemperatur, fand ich. Ihr seid doch auf einem guten Weg. Aber ich weiß nicht, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. In meiner Gemeinde war es etwas trockener, hat sich die Hand gegeben. Guten Morgen, und das war es dann auch. Und heute umarmt man sich häufiger, ne? Und drückt das noch mehr aus und sagt, Mensch, ich freue mich, dass du da bist. Du siehst wieder super aus heute. Das müssen wir lernen, Worte finden. Und dadurch steigt die Betriebstemperatur und Menschen fühlen sich wohl. Wisst ihr, wie viele Menschen die ganze Woche lang keine positiven Nachrichten bekommen? Vielleicht läuft es in der Familie überhaupt nicht richtig gut. Auf der Arbeit ist Stress, man kommt kaum noch nach. Man kommt mit seinem Haushalt nicht richtig klar, weil die Zeit nicht mehr reicht. Man ist einfach nur fertig. Und wo ist mal endlich ein Mensch, der mich aufbaut und sagt, wie schön, dass du da bist. Du siehst klasse aus heute. Es ist toll, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern. Du, ich glaube, dass viele Menschen deswegen in die Gemeinde kommen würden, wenn sie wüssten, hier ist ein Ort, wo ich aufgebaut werde. Hier spüre ich, dass man auf mich gewartet hat. Das ist Future Family. Daran können wir arbeiten. Und der dritte Gedanke, den ich nennen möchte, ist der Gedanke des Respektes. Wir müssen es noch mehr lernen, auch all denen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, respektvoll zu begegnen. Was meine ich damit? meine natürlich den Pastor, klar, und seine Frau. Ich meine aber auch die Diakone und das Lobpreisteam und alle Leute, die sich hier einbringen, Respekt ihnen entgegenbringen und nicht Kritik. In der letzten Bundeskonferenz und der Pastorenkonferenz hat ein Freund von mir eine Predigt gehalten und als er auf die Bühne kam, wurde er mit großem Applaus begrüßt und alle haben sich gefreut. Friedhelm ist da, super, klasse, dass du heute predigst. Alle haben sich riesig gefreut und er war natürlich auch begeistert über das warme Willkommen und sagt dann, Mensch, das fühlt sich ja fast so an wie bei mir zu Hause. Das meinte er ernst. Er sagte, ich bin so froh, in einer Gemeinde zu sein, die mich aufbaut, die mich permanent anfeuert. Bevor ich auf die Kanzel hochsteige, habe ich schon mindestens 5 oder 6 oder 7 SMS oder WhatsApp bekommen von irgendwelchen Mitarbeitern, die im Saal sitzen und sagen, come on, Pastor, jetzt bist du dran mit der Predigt. Wir beten für dich. Geh nach vorne, sei kühn, halte nicht zurück. Wir glauben an dich. Du bist unser Prediger heute und wir sind hinter dir. Das ist stark. Da gehst du natürlich ganz anders auf die Bühne und andere Kollegen, sagt er in seiner Anfangsrede zur Predigt, die sind noch nicht mal fertig mit dem Arm, da steht schon die Schlange vor ihm, die irgendwelche Anmerkungen zu seiner Predigt haben und was alles nicht gut gewesen ist, was man anders hätte ausdrücken können. Er bedauert seine Kollegen, die es so haben. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und was wir lernen müssen, ist, diejenigen, die sich hier einbringen, diejenigen, die ihr Herzblut reingeben, haben zunächst einmal unseren Respekt, unsere Anerkennung verdient. Und wir sollten sie anfeuern, dass sie wissen, egal ob ich jetzt Fehler mache oder ob ich alles richtig mache, meine Leute sind hinter mir. Und wenn sie sich einsetzen, wenn ich mich einsetze, dann wird das geschätzt und ich bekomme Rückenwind und nicht Gegenwind. Und dann hat der Friedhelm seine eigenen Leute gelobt, er hat nämlich sein Lobpreisteam mitgebracht zu dieser Konferenz, die haben dann die ganzen Tage dort uns gedient mit Musik, hat gesagt, Leute, ich bin so stolz auf mein Lobpreisteam. Die haben sich Urlaub genommen, die gehen arbeiten, die haben sich 3-4 Tage Urlaub genommen, die hängen sich ja voll rein, um uns allen hier eine gute Zeit zu schenken. Und ich finde, es ist so wichtig, ihnen Applaus zu geben und sie zu ehren, anstatt ihnen nachher zu sagen, was die alles nicht richtig gemacht haben. Hey, die haben sich Urlaub genommen, die haben Zeit und Geld investiert, die haben unsere Anerkennung verdient. Dass das ausgewertet wird, dass Leute auch sagen, was noch besser gemacht werden könnte, das gehört auch dazu, aber es ist nicht dein Job. Das macht jemand anders, das macht das Auswertungsteam. Das hat was mit Kultur zu tun. Wie gehen wir mit Leuten um, die sich einsetzen? Klar, Feedback gehört dazu, aber nicht jeder in der Gemeinde ist dazu berufen. Besser, du sagst Danke und ehrst die Leute, die sich einsetzen. Findet ihr nicht? Das würde das Miteinander so viel einfacher machen. Aber es ist nur der eine Gedanke, untereinander eine aufrichtige Liebe zu haben. Das ist so wichtig. Aber dann brauchen wir auch das andere. Wir brauchen auch eine Willkommenskultur. Es darf nicht so sein, dass ich sage, meine Gemeinde ist mein Zuhause, sondern wir müssen auch sagen können, meine Gemeinde ist dein Zuhause. Kultur der Ehre ist das eine. Wir brauchen aber auch, also die Tiefe, wir brauchen auch die Weite. Eine Gemeinde muss anschlussfähig sein, muss in der Lage sein, Menschen aufzunehmen und ihnen anzubieten, ein Teil der Familie zu werden. Und das ist auch nicht immer so einfach. Und daran müssen wir ebenfalls arbeiten. Und deswegen sagt der Vers 2 hier, über den wir gelesen haben, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Was rauscht da immer so? Die Box, oder? Ja. Was würdest du gerne hören, was die Leute in Darmstadt über deine Gemeinde sagen? Könntest du das Ding nicht einfach ausmachen und nachher wieder anmachen? Was würdet ihr euch wünschen, was andere Menschen über eure Gemeinde sagen, die nicht zur Gemeinde dazugehören? Klar, was für ein Image möchtet ihr gerne haben? Der Pastor, der mich zum Glauben geführt hat in Südbaden, in Mülheim bei Freiburg, der hat mal das allergrößte Lob über seine Gemeinde, die er fast 30 Jahre geleitet hat, vor einem Supermarkt bekommen. Er steht vor dem Supermarkt, seine Frau ist einkaufen und braucht länger als er, kommt schon mal vor. Er steht also draußen und wartet und sieht zwei Türken oder Iraner, ich weiß es nicht genau, auf alle Fälle Leute aus der südlichen Hemisphäre, die stehen da vor der Schaufensterfläche und sehen ein Plakat der Gemeinde, die er leitet. Und der eine fragt den anderen, sag mal, Freie Christengemeinde Mülheim, wer ist denn das eigentlich? Und da sagt der andere zu ihm, du, das sind die, die uns lieben. Und der Pastor steht daneben und denkt, oh, das sind die, die uns lieben. Das war für ihn das größte Geschenk in all den 30 Jahren. Ist das nicht toll, wenn Menschen so über uns reden, die noch nicht zu uns dazugehören, dass die EFG Darmstadt das Image hat, du, da bist du immer willkommen. Die sind nicht nur untereinander ein toller Club, sondern die warten auf dich, die lieben dich, die machen dir Angebote, du bist eingeladen. Das ist doch ein starkes Image, findet ihr nicht? Und genau das wird ja hier auch zum Ausdruck gebracht. Übt Gastfreundschaft, es ist so wichtig, auch eine Weite zu haben, Menschen mit reinzunehmen. Übrigens, in dieser Gemeinde, von der ich eben gesprochen habe, gehört ein Drittel der Gemeinde sind Migranten, die integriert worden sind in diese Gemeinde. Sogar die Stadt ruft an, wenn die Probleme haben mit der Sozialisation von neuen Leuten, die da in die Stadt kommen. Die rufen die Gemeinde und fragen, könnt ihr uns nicht helfen? Also die haben nicht nur ein gutes Image, die machen auch eine super Arbeit. Und viele kommen dort an. Das ist großartig. Eine gelebte Willkommenskultur. Ein paar Fragen. Was gehört denn zu einer gastfreundlichen Gemeinde? Einer Gemeinde, die wirklich ein Zuhause für andere wird. Nur zwei Gedanken. Das erste ist, wir brauchen die Erkenntnis, dass wir in einer Welt leben, die zunehmend ein Interesse daran hat, verbindliche, liebevolle Gemeinschaften zu erleben, wo ich zu Hause ankomme. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Wenn ihr hier eine Untersuchung machen würdet über Darmstadt, wer wohnt denn hier und wie wohnen die Leute hier? Ich bin davon überzeugt, ihr würdet zum gleichen Ergebnis kommen wie bei den meisten Großstädten. 40% aller Haushalte in Großstädten in Deutschland sind Einpersonenhaushalte. Einpersonenhaushalte, 40%, also fast jeder Zweite in Darmstadt wohnt alleine. Ja, jeder zweite Haushalt. Das ist doch schon eine erschreckende Zahl, findet ihr nicht? Was steckt denn da für eine Lebensbiografie dahinter? Wenn ich heute mit 50 in eine andere Stadt ziehe, nach Hamburg, und ich bin alleine, habe vielleicht keine Frau, habe keine Kinder mehr, wo soll ich denn eigentlich Leute kennenlernen? Ich bin vielleicht 10 Stunden auf der Arbeit, komme platt nach Hause, ich kann nicht mehr, ich lege mich vor den Fernseher und gucke, dass ich noch ein bisschen Schlaf kriege und am nächsten Morgen geht es schon wieder weiter. Wo soll ich denn da Leute kennenlernen? Na, in die Disco gehe ich vielleicht auch nicht mehr mit meinem Alter, keine Ahnung, oder woanders hin. Wo lerne ich Leute kennen? Und ganz vielen Menschen geht es so, dass sie sich so ausgequetscht fühlen von der Arbeit, von den Ansprüchen. Die kommen nicht mehr dazu, Beziehungen zu bauen. Wo soll ich denn auch hingehen? Das ist nicht so einfach. Sitzt du zu Hause rum? Junge, attraktive Leute sitzen oft zu Hause rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen ist es so wichtig, Heimat zu schaffen, ein Heimatangebot zu haben. Menschen wollen gerne mit dazukommen. Die wollen gerne in einer coolen Gemeinschaft sein von Leuten, die nett sind, die freundlich sind und nicht irgendwie Schreck drauf. Und das ist eine Riesenchance für eine Gemeinde, solche Angebote zu schaffen, dass Menschen in ihrem Bedürfnis abgeholt werden. Wir müssen nicht immer gleich mit dem Evangelium kommen. Komm doch erstmal mit der Beziehung. An der Liebe werdet ihr erkannt werden. Bau doch erstmal einen Ort, wo Menschen sagen, wow, das ist cool hier, ich fühle mich wohl. Da müssen wir wahrscheinlich etwas mehr tun, als nur unsere üblichen Programme laufen zu lassen, sondern müssen uns noch was einfallen lassen. Wie können wir Menschen da abholen, wo sie sind? Wir leben in einer Welt der Vereinzelung, einer Welt, wo viele Leute auf der Flucht sind, unterwegs sind, nur ein paar Jahre vor Ort sind. Und darauf kann die Gemeinde eine Antwort geben. Das fängt mit der Erkenntnis an, das ist die Welt, in der wir leben. Und deswegen brauchen wir viel mehr Angebote für diese Einsamkeit, für diese Vereinzelung der Gesellschaft. Aus dieser Erkenntnis heraus wächst dann eine Kultur, und die möchte ich euch sehr, sehr gerne ans Herz legen. Eine Kultur des Willkommens, und zwar eine Kultur des Willkommens, die von der ganzen Gemeinde gelebt wird. Und nicht nur vom Willkommensteam. Wir brauchen ein neues Selbstverständnis. Stell dir mal vor, du würdest eine Haltung entwickeln, wo du sagst, der Gottesdienst am Sonntagvormittag, es ist meine Party. Versucht das mal so als Bild mit reinzunehmen. Ja, du hast Leute eingeladen, Grillparty, Barbecue-Party, der Garten ist schön geschmückt, Carlo steht am Grill und versorgt die Gäste und so weiter, jemand macht Musik. Du hast eingeladen und jetzt kommen 40 Gäste, die du eingeladen hast. Du freust dich riesig, wenn da einer in der Ecke rumsteht und mit keinem reden kann, weil er keinen kennt, dann hast du ein Problem als Gastgeber, weil es ist deine Party. Du denkst, das ist schlecht. Die Frau da hinten steht ganz alleine rum, ich muss mal irgendwas machen. Dann nehme ich, kannst du mal, ne, komm doch mal mit, ich möchte mir jemanden vorstellen. Du bist daran interessiert, dass den Leuten es gut geht, dass sie eine gute Zeit haben auf deiner Party, weil es deine Party ist. Wenn du auf die Party gehen würdest von der Susanne jetzt und ihrem Mann und da steht jemand rum, denkst du, naja, ist nicht mein Problem, ich bin da, ist ja nicht meine Party, die müssen gucken. Ne? Und hast eine ganz andere Einstellung dazu, weil du bist der Gast. Und wir müssen diesen Change hinkriegen, auch als Gemeindemitglieder, dass wir uns nicht als Gäste fühlen oder als diejenigen, die jetzt selbst mit ganz vielen Bedürfnissen kommen, was ja richtig ist. Wir müssen ein Stück weit wachsen in dem Ganzen und sagen, ich muss einen neuen Habitus bekommen, eine neue Selbsteinschätzung. Das ist meine Party. Ich feiere meine Party mit meinen Leuten, meiner Familie für die anderen. Ich schaue nicht so sehr auf meine Bedürfnisse, dass ich jetzt zum Zuge komme, dass ich im Kaffee mit meiner Lieblingsschwester reden kann, was ja auch absolut legitim ist, sondern ich fange an, noch mehr für andere zu denken. Ich werde weiter in meinem Denken und schaue nicht nur auf das, was mir Spaß macht, was mir gefällt, sondern noch viel mehr auf das, was anderen gut tut. Das ist übrigens sehr, sehr biblisch. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Niemand soll immer nur an das denken, was ihm gut tut, sondern das, was dem anderen gut tut. Philipper Kapitel 2. Total wichtig. Und da müssen wir, glaube ich, schon noch wachsen. Ich auch. Es ist eine Herausforderung, sich noch mehr auf die Bedürfnisse der anderen einzustellen. Die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, nehme ich an. Ich habe keine Uhr, das ist immer mein Vorteil. Aber ich komme auf die Zielgerade so langsam. Die Pastorenfrau von unserer Nachbargemeinde in Düsseldorf, Hillsong Church, eine der vibrierendsten Gemeinden in Deutschland im Augenblick. Da geht unglaublich viel. Viele Leute sind begeistert von dem, was sie da anbieten. Und wenn man dann fragt, wo kommt denn das her? Warum sind die so gut drauf? Warum sind die so gut unterwegs? Dann muss man sich mit der Geschichte von den Leitern beschäftigen. Und die Joanna, die Pastorenfrau, ist mit 13, 14 in einer Gemeinde gewesen, in einer christlichen Gemeinde. Und so mit 13, 14, naja, die Mädchen in dem Alter, die haben manchmal auch schon andere Ideen, als immer nur fromm in der Jugendschule zu sitzen. Die wollen auch gerne Jungs kennenlernen und tanzen gehen und so ein paar Sachen machen. Und das kam nicht so wahnsinnig gut an dort in der Jugendgruppe. Und dann ist sie auch lieber hingegangen, weil sie merkte irgendwie, das passt ihr nicht mehr so. Aber die hat Jesus immer noch lieb gehabt. Aber in der Gemeinde irgendwie, ja, fühlte sie sich einfach nicht mehr so wohl. Und das ging ein paar Jahre lang. Und wenn du so mit 16, 17 zwar in den Gottesdienst kommst, aber du sitzt immer neben deiner Mama und nicht bei den anderen jungen Leuten, ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Und genau so ging es ihr. Das ging ein paar Jahre und so mit 18, 19 hat sie nochmal neu ein einschneidendes Erlebnis mit Jesus. Und sagt, okay, ich will jetzt mein Leben wirklich nochmal ganz neu Gott weihen und ich will neu anfangen. Aber hier in dieser Gemeinde, na, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich gehe weg. Und dann hat sie sich auf das Hillsong College in Australien angemeldet, in Sydney, und hat nicht mal eine Ahnung gehabt, was auf sie zukommt. Die wollte überhaupt keine Pastorenfrau werden oder Pastorin werden oder sonst was. Die wollte einfach nur weg, als sie neu anfangen wollte. Also ist sie da hingegangen, hat keine Ahnung gehabt, was auf sie wartet, kommt am Samstagabend an und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst. Hillsong Church in Sydney ist schon eine Riesennummer. Wenn die richtig da ein Stadion mieten, dann kommen da 20.000 Leute zusammen und eine Wahnsinnsstimmung. Und die kommt da nichts ahnend dahin, kommt zur Kirche und Riesenauflauf, ganz viele Autos, tausende von Menschen. Und sie kommt an die Tür und dort stehen ein paar Leute und sagen, wow, cool, dass du da bist, give me five. Ja? Mensch, wie heißt du? Schön, dass du heute da bist. Hey, hast du nicht Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Wurdest du gleich erstmal auf die Seite genommen, ist mal einen Kaffee getrunken. Mensch, das ist toll, dass du da bist. Wir freuen uns riesig. Darf ich mich neben dich setzen im Gottesdienst? Ja. Und nach dem Gottesdienst wurde sie dann von anderen jungen Leuten gefragt, hey Mann, heute Nachmittag steigt da noch mal eine kleine Party da auf der Wiese. Willst du nicht dabei sein? Und so der ganze Sonntagvormittag, das war das erste Mal, wo sie da war, hat bei ihr das Gefühl hinterlassen, hey, die 20.000 Leute, die haben alle auf mich gewartet. Ja? 20.000 Leute und alle, Joanna ist da, Joanna ist da, freut euch mit uns. Ne? Das war so das Gefühl, was sie da hatte. Und es hat sie komplett revolutioniert in ihrem ganzen Leben, auch in ihrem ganzen Verständnis von Gemeinde, von Gottesdienst. Wow, das war richtig toll. Wenn du heute nach Düsseldorf gehst oder nach Konstanz in der Hillsong Church, du wirst schon von Weitem willkommen geheißen. Die haben da ganz draußen in Düsseldorf im Industriegebiet ihren Gottesdienstraum. Die müssen 1 Kilometer davon entfernt parken, wenn du da hinkommen möchtest. Und auf dem Parkplatz, da stehen mindestens 10 Leute rum und wedeln. Hallo, herzlich willkommen. Und die Leute, die nicht mehr richtig laufen können, die werden im Shuttle-Service rübergefahren. Und dort werden sie auch wieder begrüßen. Da gibt es einen Kaffee oder einen Softdrink oder sonst was. Und die Leute sagen, wow, wie cool, dass du da bist. Und nach dem Gottesdienst gibt es sofort auch einen Connect Point, da kannst du dann nochmal einen Espresso, Latte Macchiato oder sonst was trinken und du wirst definitiv an diesem ersten Sonntag eingeladen in irgendeine Kleingruppe, werd ein Teil der Community, wir sind so froh, dass du da bist. Hey, das ist cool, findet ihr nicht? Und genau das hat was mit der Einstellung zu tun, nicht nur das Willkommensteam ist gut drauf, sondern die ganze Gemeinde lebt diese Kultur des Willkommens. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir binden dich ein. Wir schaffen Angebote, Connect Points und Connect Groups und wollen dich hier mit dazu nehmen. Und das ist es, was wir brauchen, was man auch entwickeln kann, was man lernen kann, noch viel mehr von den Bedürfnissen der Besucher her zu denken. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie jemand, der noch kein Christ ist und zum ersten Mal im Gottesdienst ist, was der für einen Weg hinter sich hat? Wollt ihr schon mal kommen? Ich werde meine Sachen ein bisschen anders machen jetzt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie ein Mensch, der noch nie in einer Freikirche gewesen ist, noch keine Entscheidung für Christus getroffen hat, wie der sich wohl fühlt, wenn er in die Gemeinde kommt? Ich sage dir, der hat einen weiten Weg hinter sich. Wer geht schon in die Kirche? Damit fängt es schon an. Und dann auch eine Freikirche, Baptistenkirche, was ist denn das? Ein normalsterblicher Jugendlicher kann doch einen Baptist vom Buddhisten nicht unterscheiden. Dann kommst du also hier rein. Was erwartet dich? Muss ich jetzt aufstehen? Muss ich mich bekreuzigen? Oder wann wird das Vaterunser gebetet? Fühlt sich unsicher? Was sind das für Typen hier? Es ist nicht so einfach. Es ist absolut ein Riesenapplaus wert für alle Leute, die das erste Mal da sind, dass sie den Weg geschafft haben, die angekommen sind. Und das sollten wir ganz großartig wertschätzen und ihnen es leicht machen. Und dann die ganzen Vorurteile vielleicht, die sie mitgebracht haben, die Verletzungen. Vielleicht ist es deine einzige Chance oder eure einzige Chance, die Person, die zum ersten Mal da ist, überhaupt mit Gott in Berührung zu bringen. Wenn es euch nicht gut gelingt, kommt ihr nie wieder. Du hast nur eine Chance vielleicht. Und wenn du mit diesem Gedanken in den Gottesdienst gehst, vielleicht sind dir heute Morgen Leute, die enttäuscht sind über das Leben, enttäuscht über Gott, die haben ganz viele Fragen. Und wenn das jetzt hier wieder schief geht, dann ist es vorbei mit der Frage nach Gott. Merkt ihr was? Da legt es so eine Verantwortung auf einen. Wir dürfen diese Chance nicht verspielen. Tiefer werden, liebt einander mit aufrichtiger Liebe, weiter werden, übt Gastfreundschaft, denn ihr habt Engel dadurch beherbergt. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und wollen diesen Gedanken mit Gebet beenden und Gott bitten, dass er eine Future Family hier in der EFG schafft, die wirklich eine Ausstrahlungskraft hat und ihr seid auf einem guten Weg. Ich freue mich, ich habe viel Gutes mitgenommen aus dem Wochenende. Möge der Herr euch weiter der Wachstum schenken. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen unser Leben ganz neu dir anvertrauen dürfen. Du hast auf uns gewartet. Du bist der Vater des verlorenen Sohns, der immer Ausschau hält nach dem Entfernten, nachdem der weg ist, nachdem der tot ist, nachdem der weit entfernt ist von der Liebe Gottes. Du bist ihm entgegengelaufen. Du hast ihn überrascht, weil du ihm viel mehr angeboten hast, als er jemals erwartet hat. Nicht nur ein Knecht, ein Sohn, ein neuer Ring, ein neues Kleid, neue Schuhe und ein Fest. Herr, wir bitten dich, dass diese Gemeinde, Herr, Menschen, die hier reinkommen, total überrascht, weil sie viel mehr empfangen und viel mehr mitbekommen, als sie jemals sie vorgestellt haben. Denn das ist dein Wesen, Menschen zu überraschen mit deiner Liebe. So segne diese Gemeinde, Herr. Die Beziehungen untereinander und die Beziehungsfähigkeit nach außen. Mach aus dieser Gemeinde eine Zukunftskirche, eine Familie der Zukunft, die relevant ist für diese Stadt. In Jesu Namen. Amen.